Ich werde jetzt die Texte aus der Bibel lesen, die für die Predigt relevant sind. Es ist zum einen aus dem Buch Daniel, wie ich eingangs gesagt habe, das Kapitel 7, die Verse 1 bis 15 und im Anschluss dann noch aus dem Neuen Testament, aus dem Markus-Evangelium, aus dem Kapitel 14 einige Verse, ab Vers 60. Aber zunächst Daniel aus dem Kapitel 7. Daniels Vision von den vier Tieren. Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Visionen auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf und verfasste ihn so. Ich, Daniel, sah in der Nacht eine Vision. Und sieh, die vier Winde unter dem Himmel stürmten auf dem großen Meer gegeneinander. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf, jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah zu, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es wurde von der Erde aufgerichtet und stand auf zwei Füßen wie ein Mensch und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und sieh, ein anderes Tier, ein zweites, glich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul unter seinen Zähnen drei Rippen. Und man sagte zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich, und sieh, ein anderes Tier, gleich einem Leoparden, das hatte auf seinem Rücken vier Flügel wie ein Vogel. Und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde Macht gegeben. Nach diesem sah ich in dieser Vision in der Nacht, und sieh, das vierte Tier war furchterregend und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte. Und das Übrige zertrat er mit den Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich die Hörner betrachtete, sieh, da brach zwischen ihnen ein anderes, kleines Horn hervor und 3 der vorigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und sieh, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Das sah ich, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, setzte sich. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar auf seinem Kopf wie reine Wolle. Sein Thron war die Feuerflammen und dessen Räder brannten mit Feuer. Und ein Strom von Feuer ging von ihm aus. 1000-mal Tausende dienten ihm und 10.000-mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah zu wegen der großen Reden, die das Horn redete. Ich sah zu, bis das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und auch den anderen Tieren wurde ihre Macht genommen. Doch wurde ihnen eine Lebensdauer mit Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in dieser Vision in der Nacht und sieh, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu dem Alten und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. Ich, Daniel, entsetzte mich davor und die Vision erschreckte mich. Und aus dem Markus-Kapitel, aus dem Kapitel 14, in diesem Kapitel 14 geht es darum, dass Jesus nach seiner Verhaftung vor den Hohen Rat gebracht wird und ein Gericht über ihn hält. Man will ihn der Gotteslästerung überführen. Und ich lese ab dem Vers 60, wie gesagt, auf der Seite 1018. Und der Hohepriester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der Hohepriester wieder, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sagte, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Kraft sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen?
Lasst uns beten. Mächtiger Gott, wir preisen dich, dass du wie ein Vater zu uns bist und dass du dein Wort zu uns gesandt hast, Jesus Christus, deinen Sohn. Wir bitten dich, gib, dass wir nun durch dein geschriebenes Wort, die Bibel, dein Wort besser verstehen. In Jesu Namen. Amen. Geschichte treibt manchmal die bizarrsten Blüten. Im März 2013 wollte zum Beispiel die Piratenpartei mit einer kleinen Anfrage im Berliner Senat herausfinden, ob Berlin für den Fall einer Zombie-Katastrophe gerüstet sei. Dies sei notwendig, schließlich gehe es ja um 3,8 Millionen Menschen, die im Ernstfall evakuiert werden müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr für eine Zombie-Apokalypse gerüstet seid. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, wie hoch ihr das Risiko einschätzt und was ihr von der Zukunft erwartet. Mit Zukunftserwartungen befasst sich auch Daniel 7. Im ersten Teil des Buches ging es um relativ normales biblisches Terrain. Dort wurden Menschen, die auf Gott vertrauen, auf wundersame Weise aus glühenden Feueröfen und Löwengruben gerettet. Das fällt zwar auch schon ein wenig aus dem Rahmen, je nachdem, woran man gewöhnt ist, aber das ist nichts gegen das, was ab Daniel 7 kommt. Dort haben wir es mit einer ganz neuen Art von Literatur zu tun, nämlich der sogenannten Apokalyptik. Apokalyptik bedeutet eigentlich nichts weiter als Offenbarung. Apokalyptik, ein schweres Wort, vermittelt uns in dramatischen Bildern einen Blick hinter die Kulissen der Welt und damit auch einen Blick in die Zukunft. Und was uns dort erwartet. Und ich denke, wir sind uns einig, im Westen können diese Bilder sehr fremd wirken. Apokalypse gehört nach Hollywood, aber nicht in unser sauber geordnetes Leben. Anderen Kulturen fällt da der Zugang viel einfacher. Frag zum Beispiel mal einen unserer afrikanischen Christen hier in der LEC nach den unsichtbaren geistlichen Realitäten in dieser Welt. Die werden euch viel darüber erzählen können. Und da merkt man schnell, dass man als westlich geprägter Mensch einiges an Entwicklungshilfe nötig hat. Diese Entwicklungshilfe gibt uns das Buch Daniel aus Gottes Sicht. Und wie schon gesagt, Apokalyptik bedeutet Offenbarung. Wir sollen etwas verstehen und nicht das Gegenteil. Es soll uns nichts verborgen werden, wie man so leicht meinen kann. Aber damit wir sie auch verstehen können, müssen wir ihre Sprache lernen. Bilder und Zahlen sind unglaublich wichtig darin. Und weil wir diese Symbolik heutzutage oft verlernt haben, wirken die Bilder bizarr auf uns. Für Daniel damals war das anders. Wenn man einen Spaziergang durch das Babylon seiner Zeit unternehmen könnte, würde man Löwen mit Adlerflügeln finden. Die Bilder sind gang und gäbe zu der Zeit. Und jeder versteht ihre Botschaft. Auch wenn die Bilder uns fremd sind, sind sie doch Bilder, die damals verstanden werden. Und deshalb müssen wir aus der damaligen Perspektive versuchen zu verstehen, was sie uns sagen sollen. Aber auch wenn sie uns fremd erscheinen, können sie sich in unseren Bildern in unseren Köpfen festsetzen. Und es liegt auch mit daran, dass diese Bilder so starke Gefühle und Empfindungen in uns wecken. Auch auf Daniel, wenn wir uns Daniel 7 zuwenden, hinterlassen diese Bilder einen unheimlich starken Eindruck. Am Ende, in Vers 15 unserer Lesung, haben wir schon gelesen, wie Daniel sagt, ich, Daniel, entsetzte mich davor und die Vision erschreckte mich. Und ganz ähnlich kommt es nochmal am Ende des Kapitels vor, in Vers 28, dort heißt es, ich, Daniel, war sehr bestürzt in meinen Gedanken. Und das bringt uns zur schlechten Nachricht von Daniel 7. Und sie lautet, Geschichte ist zum Fürchten. Geschichte ist zum Fürchten. Diese Erfahrung habt ihr vielleicht auch aus einem ganz anderen Grund in der Schule gemacht. Für alle, die von schlecht gemachten Geschichtsunterricht dauerhaft traumatisiert sind, gibt es deshalb auch hier in Daniel 7 eine kurze Zusammenfassung. Ihr findet sie in den Versen 17 und 18. Dort heißt es, die vier großen Tiere, von denen wir gleich lesen werden, sind vier Könige, die auf Erden kommen werden, aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen oder besser das Reich empfangen und werden es für immer und ewig besitzen. So einfach kann Geschichte sein. Wenn wir uns allerdings mit dieser kurzen Zusammenfassung zufrieden geben, wird uns der eigentliche Grund entgehen, warum der Ausblick auf die vor ihm liegende Zukunft für Daniel zum Fürchten ist, warum er so erschrickt. Das Furchtbare an der Weltgeschichte tritt erst dann zutage, wenn wir hineinzoomen in die Details, und diese Details beginnen in Vers 2 mit einem Bild vom Meer. Und es ist kein endloser, palmengesäumter Strand mit majestätisch heranrollenden Wellen, sondern die vier Winde unter dem Himmel stürmten auf dem großen Meer gegeneinander. Es ist das turbulente Chaos eines Sturms, eines zerstörerischen Sturms auf hoher See. Gewaltige Kräfte, die keiner kontrollieren kann, lassen ein Gefühl der Bedrohung in uns aufsteigen. Und an dieser Situation, an dieser Szene werden unsichtbare Realitäten sichtbar, damit wir verstehen, dass die eigentlichen Kräfte, die in dieser Welt wirken, keinen menschlichen Ursprung haben, sondern einen geistlichen. Und die erste Botschaft lautet deshalb, dass die Welt von geistlichen Mächten regiert wird. Die Welt wird von geistlichen Mächten regiert. Das sehen wir in Vers 2. Diese Botschaft ist natürlich nichts Neues. Wer die Bibel ein kleines bisschen kennt, weiß, dass sie sich durch die gesamte Bibel hindurchzieht, vom ersten bis zum letzten Buch. Im Epheserbrief, den wir uns vor kurzem angeschaut haben, heißt es, werden diese geistlichen Mächte in Kapitel 6 als böse Geister bezeichnet. Damit ist klar, was man von ihnen erwarten soll. Sie werden als die Mächte identifiziert, die im Verborgenen über diese Welt herrschen. Und wenn man sich damit nicht auskennt, wenn einem das neu ist, dann kann einem diese Vorstellung ziemlich abgedreht vorkommen. Ja, das ist der Punkt in einem Gespräch beim Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst, wo man sagt, oh, meine Tasse ist leer, ich brauche eine neue Tasse. Ja? Wo man versucht, sich aus dem Staub zu machen. Das passt einfach nicht in unser geordnetes Weltbild, auch weil wir diese Mächte einfach nicht mit unseren fünf Sinnen direkt wahrnehmen können. Wir sind auf die Offenbarung der Bibel angewiesen, um mehr über sie zu erfahren. Und dass uns diese Dinge so fremd vorkommen, zeigt uns einfach, wie weit wir uns von einem robusten biblischen Weltbild entfernt haben. Diese Welt wird ultimativ von geistlichen Mächten regiert. Und der erste Grund, warum die Weltgeschichte zum Fürchten ist, ist der, dass wir diesen bösen geistlichen Mächten völlig wehrlos ausgeliefert sind. Wie kann man sich gegen etwas wehren, wenn man es nicht einmal wahrnehmen kann? Bei alledem fragt man sich, wie manifestieren sich diese Mächte in der Welt? Und in den Versen 3 bis 8 sehen wir, geistliche Mächte wirken durch menschliche Reiche. Geistliche Mächte wirken durch menschliche Reiche. Aus dem tosenden Meer steigen vier große Tiere heraus. Und wie wir gerade in der Zusammenfassung schon gesehen haben, stehen die vier Tiere für vier Königreiche. Wenn wir uns allerdings ihre Herrschaft anschauen, dann wäre wohl Bestien ein passenderer Begriff für ihre Herrschaft, denn sie herrschen auf unmenschliche, auf bestialische Weise. Zuerst sieht Daniel einen Löwen mit Flügeln in Vers 4, dem die Flügel abgerissen werden. Im geschichtlichen Zusammenhang von Daniel ist damit das Babylonische Reich gemeint. Seine tyrannische Herrschaft haben wir in den vorigen Kapiteln schon besser kennengelernt. Allerdings wird der Löwe aufgerichtet und empfängt ein menschliches Herz, was man als Hinweis auf die Erniedrigung von Nebukadnezar deuten kann, durch die seine tyrannische Regierung ein humaneres Gesicht bekam. Das zweite Tier ist der Bär in Vers 5. Der Bär ist zwar weniger fremdartig als der Löwe mit den Flügeln, aber auch mit ihm stimmt etwas nicht. Er ist auf der einen Seite höher aufgerichtet, auf der anderen schräger Typ, könnte man sagen. Aber das eigentlich Bezeichnende ist sein Appetit. Aus seinem Maul stecken drei Rippen hervor, die er gerade verschlingt. Und seine Dienstanweisung lautet, steh auf und friss viel Fleisch. Und Daniel wird kaum einen Zweifel daran gehabt haben, wer die Mahlzeit sein soll. Es ist eine bedrohliche Botschaft. Und danach sieht Daniel ein Tier gleich einem Leoparden, aber mit vier Flügeln auf dem Rücken und vier Köpfen auf dem Hals. Wenn man beim Bären eher an rohe Gewalt denkt, dann steht der Leopard für Schnelligkeit und Gewandtheit, zumal mit den Flügeln auf dem Rücken ist er ein erobernder Herrscher, ein eroberndes Reich. Und diese Beschreibung passt auch sehr gut auf den Blitzkrieg von Alexander dem Großen, durch den er sein Weltreich errichtet. Aber es ist das letzte Tier, das Daniels Aufmerksamkeit mehr erregt als alle anderen, Vers 7. Nach diesem sah ich in dieser Vision in der Nacht und sieh, das vierte Tier war furchterregend und schrecklich, als wären die anderen das noch nicht gewesen, und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und das Übrige zertrat er mit den Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Gegen dieses vierte Tier wirken die anderen drei wie Kuscheltiere. Es frisst und zermalmt, und was danach noch übrig ist, wird unter seinen Füßen zertreten. Und deshalb sollten wir uns dieses rätselhafte vierte Tier genauer anschauen. Je nachdem, wie man die Abfolge dieser vier Reiche versteht, steht das vierte Reich entweder für das römische oder das griechische Reich. Es gibt unterschiedliche Interpretationen, je nachdem, ob Medien und Persien als ein Reich oder als zwei Reiche genommen werden. Aber bei diesen Zuordnungen sollten wir zurückhaltend sein. Ja, in der Beschreibung heißt es, dass dieses Tier und damit auch das Reich ganz anders ist als die vorigen Tiere. Ganz anders. Das vierte Reich ist mit keinem anderen Reich zu vergleichen, und das passt eigentlich nicht auf Griechenland und auch nicht auf Rom. Die lassen sich vergleichen, aber das vierte Reich lässt sich nicht vergleichen. Ein weiterer Punkt, der uns zur Vorsicht bei der Zuordnung veranlassen sollte, ist das kleine Horn in Vers 8. Vers 8, während ich die Hörner betrachtete, sie da brach zwischen ihnen ein anderes Horn hervor, und 3 der vorigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen, und sie, dieses Horn, hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redet. In Vers 24 erfahren wir, dass es sich dabei um 10 Könige handelt, die aus dem vierten Reich erstehen werden. Und das kleine Horn steht für einen anderen König, und schaut euch Vers 24 an, dort heißt es wieder, dass er ganz anders sein wird als die vorigen und 3 Könige, also diese 3 anderen Hörner, demütigen wird. Das kleine Horn hat Augen wie Menschenaugen, das heißt, es ist besonders intelligent, und ein Maul, das große Dinge redet, das heißt, es ist besonders großmäulig und arrogant. Sprich, es ist in jeder Hinsicht anders als die vorherigen. Und wenn man nun unserer vorherigen Zählung folgen würde, dann würde das kleine Horn irgendwie aus dem römischen Reich hervorkommen. Wie wir aber nächste Woche im 8. Kapitel sehen werden, erhebt sich dort das kleine Horn ganz klar aus dem griechischen Reich. Man muss also vorsichtig sein, wie man die Details zuordnet. Und ich denke, die Botschaft des Ganzen ist doch deutlich. Das kleine Horn kommt jedes Mal als letzter Herrscher und stellt damit sozusagen den schrecklichen Höhepunkt der bösen Reiche dieser Welt dar. Und gleichzeitig tritt es scheinbar immer wieder im Laufe der Menschheitsgeschichte auf. Im griechischen Reich, zum Beispiel in der Gestalt von Antiochus Epiphanes, dazu mehr nächste Woche. Und im römischen in der Gestalt der Kaiser, die sich der Vernichtung von Gottes Volk auf die Fahnen geschrieben haben. Nächste Woche werden wir uns außerdem damit befassen, wie dieser Herrscher im Neuen Testament beschrieben wird. Denn auch da gibt es ihn noch. Das Entscheidende an diesem furchtbaren Herrscher und das, was wir unbedingt wissen müssen, erfahren wir allerdings in Vers 26. Und zwar, er wird in Gottes Gericht endgültig vertilgt und umgebracht. Am Ende steht der ultimative Sieg Gottes über das ultimative Böse am Ende der Zeit. Die ernüchternde erste Botschaft dieses Abschnitts kann man so zusammenfassen: Angefangen mit dem Exil in der Zeit Daniels werden sich die bösen Reiche dieser Welt die Türklinke in die Hand geben. Sie alle werden diese vier Reiche auf die eine oder andere Weise verkörpern. Niemand wird von ihrer bösen Herrschaft ausgenommen bleiben. Das wird gerade auch am Schicksal der muslimischen Bevölkerung in Idlib deutlich, wo so viele Menschen auf der Flucht sind. Aber niemand wird so sehr betroffen sein wie Juden im Alten und Christen im Neuen Testament, wie Christen heute. Und das liegt einfach daran, dass die bösen Reiche dieser Welt von geistlichen Mächten instrumentalisiert werden, um Gottes Plan um jeden Preis zu durchkreuzen. Was bedeutet Daniel 7 also konkret für heute? Über 300 Millionen Christen, die aufgrund ihres Glaubens weltweit unterdrückt werden, 245 Millionen von ihnen aufs Schwerste, das heißt Enteignung, Folter, Vergewaltigung, Versklavung und Tod. Das ist die Normalität, die wir laut Daniel 7 in dieser Welt erwarten sollten. Und das wird an zwei Versen besonders deutlich. Vers 21. Dort heißt es, ich sah das Horn, also dieses Kleine, das aus dem vierten Tier hervorgegangen ist. Ich sah das Horn gegen die Heiligen kämpfen. Das sind heute die Christen weltweit. Und es behielt den Sieg über sie. Es wird zumindest nach außen hin den Anschein haben, als ob die christliche Gemeinde, also ob Gottes Volk besiegt werden würde. Oder Vers 25. Dieses kleine Horn, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen, also wieder die Gemeinde des Höchsten, verfolgen und wird sich unterstehen, Zeit und Gesetz zu ändern. Sie werden aber für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Mit den Zeiten werden wir uns in einer späteren Predigt befassen, hoffe ich. Aber auch hier wird deutlich angekündigt, dass dieser Herrscher nach außen hin zumindest den Sieg davontragen wird. Und daran sieht man, Geschichte ist zum Fürchten, vor allem für die christliche Gemeinde. Das ist die Botschaft dieser Vision und daran wird sich bis zum Ende nichts ändern. Diese Normalität erscheint uns hier im Westen vielleicht fremd, weil wir in einer komfortablen Blase wohnen. Vielleicht erscheint sie uns auch deshalb fremd, weil wir nicht viel von der verfolgten Kirche weltweit hören. Und vielleicht scheuen wir dafür sogar zurück, weil es uns Angst macht, weil das Leid so unerträglich scheint. Aber auch hier im Westen wird die Blase, in der wir leben, dünner. Auch heute, hat diese Blase weniger Luft als noch vor wenigen Jahrzehnten. Und die Frage ist, sind wir gerüstet dafür, wenn sie platzt? Wir sollten beten, dass Gott uns darauf vorbereitet. Geschichte ist zum Fürchten, das ist die schlechte Nachricht, auf die Daniel völlig entsetzt und bestürzt reagiert. Auch wenn es sie ihn nicht unmittelbar betrifft, dann ist er doch entsetzt und bestürzt. Aber das ist nicht alles. Und die gute Nachricht von Daniel 7 lautet, die Zukunft gehört Gott. Die Zukunft gehört Gott. Unmittelbar nachdem das kleine Horn in Vers 8 auf den Plan tritt, gibt es einen abrupten Bruch und die Szene verändert sich vollkommen. Und der erste Punkt, den wir hier gleich festhalten sollten, ist, dass Gott tröstet. Gott tröstet. Woran sehen wir das? Einfach daran, dass dieser geschichtliche Ausblick in Daniel 7 immer wieder unterbrochen wird, wenn er unerträglich zu werden droht. Das sehen wir zuerst hier in Vers 9. Den schauen wir uns gleich genauer an, aber dann später noch einmal in Vers 18 und dann noch einmal in Vers 22 und schließlich in den Versen 26 und 27. Selbst in der Erzählung, in der Ankündigung dieser Geschichte will Gott sein Volk nicht ohne Trost lassen. Und jedes Mal besteht Gottes Trost in der sicheren Ankündigung von Gottes Triumph. Gottes Trost beginnt mit dem Aufstellen von Gottes Thron in Vers 9. Und der Thron signalisiert, Gott richtet und Gott regiert. Gott richtet und Gott regiert. Und in Vers 9 sehen wir eine Art Gegenbild, dass die Bibel diesen vier bestialischen Reichen entgegenstellt. Vers 9. Das sah ich, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, setzte sich. Alt an Tagen bedeutet nicht schwach und zerbrechlich. Wir haben ja ein eher negatives Bild vom Alter. Hier bedeutet es weise, souverän, in Kontrolle. Gemeint ist hier Gott. Und er steht den bösen Mächten dieser Welt nicht ohnmächtig gegenüber. Er lässt sich vom Chaos dieser Welt nicht in Unruhe oder Panik versetzen, sondern er setzt sich ruhig und entschlossen auf seinen Thron. Er weiß genau, was zu tun ist. Wir lesen weiter, sein Gewand war schneeweiß und das Haar auf seinem Kopf wie reine Wolle. Alles an Gott strahlt vollkommene Reinheit und Herrlichkeit aus. Und weiter, sein Thron war wie Feuerflammen und dessen Räder brannten mit Feuer. Dem stürmischen Wasser vom Anfang wird hier das unauslöschliche Feuer Gottes gegenübergestellt. Und das Bild lässt keinen Zweifel daran, dass am Ende nicht viel außer Dampf von der tosenden See übrig bleibt. Nicht viel als heiße Luft. Das Bild von diesem Thron wie Feuerflammen zeigt uns, dass Gott richtet und regiert. Und es ist ein Bild, das uns mit Ehrfurcht füllen sollte und mit Ehrfurcht füllen kann. Es malt uns Gottes uneingeschränkte Macht vor Augen. Und nicht nur das, auch seinen brennenden Zorn über alle Ungerechtigkeit und alles Böse, über die geistlichen Mächte und ihre menschlichen Instrumente. Dagegen brennt Gottes Zorn und die Aussichten, diesen Feuerstrom aufhalten zu können, naja, die sind nicht annähernd so gut wie ein Vulkanausbruch zu stoppen. Schon mal probiert? Mit Kieselsteinen? Es ist unmöglich. Und das ist nicht alles um den Thron herum. Es ist eine unzählbare Menge an Engeln versammelt. Tausende dienten ihm und Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden geöffnet. Und an der Stelle will ich innehalten und dich fragen, ist das das Bild von Gott, das du vor dir hast, wenn du die Augen schließt? Ich hoffe, dass dieses Bild dich nicht abschreckt, sondern mit großer Ehrfurcht erfüllt und auch mit Hoffnung. Denn dieser Gott ist unsere einzige Hoffnung gegen die Kräfte, die in dieser Welt wirken und denen wir ansonsten wehrlos ausgeliefert sind. Und an dem, was in den nächsten Versen geschieht, sehen wir, mit welcher Leichtigkeit Gott kämpft und siegt. Lesen wir ab Vers 11, wie Gott kämpft und siegt. Ich sah zu wegen der großen Reden, die das Horn redete. Ich sah zu, bis das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und auch den anderen Tieren wurde ihre Macht genommen, doch wurde ihnen eine Lebensdauer mit Zeit und Stunde bestimmt. Ist euch die Leichtigkeit aufgefallen, mit der Gott das Tier tötet? Selbst der Kampf gegen den Höhepunkt böser Herrschaft, wie ihn dieses kleine Horn darstellt, ist nicht der Rede wert. Es wäre zu viel der Ehre. Gott erledigt das, was uns Furcht und Schrecken in dieser Welt einjagt, was dir gerade heute Furcht und Schrecken bereitet. Einfach so. Und es ist weg. Aber dieses Bild tut auch noch etwas anderes. Manchmal denkt man von Gott als bestem Freund, und das ist er auch. Einen treueren Freund gibt es nicht. Aber wir sollten nie denken, dass wir Gott irgendwie auf Augenhöhe begegnen könnten. Gott ist ein Kumpel, mit dem man einfach mal abhängt. Das sehen wir an dieser unnahbaren Herrlichkeit. Niemand kann durch diese Feuerströme zu ihm gelangen. In seine Gegenwart zu kommen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber genau das geschieht als nächstes. Einer wie ein Menschensohn kommt durch diese Feuerströme hindurch in Gottes Gegenwart. Und in dem, was folgt, sehen wir, dass Gott den Sieg nicht einfach für sich behält. Die Zukunft gehört Jesus Christus. Die Zukunft gehört Jesus Christus. Und Vers 13 und 14 beschreiben, wie Gott die Herrschaft über diese Welt zurückgewinnen wird. Vers 13, ich sah in dieser Vision in der Nacht und siehe, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu dem Alten und wurde vor ihn gebracht. Mitten durch die Feuerströme hindurch. Was für ein dramatischer Moment. Und aus der Lesung im Markus-Evangelium wissen wir, schon mehr als Daniel allem Anschein nach wusste oder zumindest was er uns offenbart. Wir wissen, um welchen Moment es sich handelt. Am Kreuz hat Jesus uns von der Macht und den Konsequenzen des Bösen befreit. Die Auferstehung offenbart seinen Sieg und dann kommt der Tag von Christi Himmelfahrt. Jesus kehrt nach vollendeter Mission zum Vater zurück, wie ein Menschensohn auf den Wolken des Himmels. Als Menschensohn nimmt Jesus seinen Platz ein im Epizentrum von Gottes Macht. Und Vers 14, Gott gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. Gottes Antwort auf die tosende Ungerechtigkeit dieser Welt, die Unruhen, die wir immer wieder spüren, seine Antwort auf die geistlichen Mächte, die menschliche Reiche instrumentalisieren, ist ein Mensch, ein Menschensohn. Jesus Christus. Aber hier in Vers 13 finden wir auch heraus, dass er viel mehr ist als nur ein Menschensohn. Und in Vers 13 lesen wir, auf welche Weise er zum Vater kommt. Er kommt auf den Wolken des Himmels. Und diese Fortbewegungsart, etwas ungewöhnlich, aber sie kommt, ich habe es nicht selbst gezählt, aber sie kommt anscheinend ungefähr 70 Mal in der Bibel vor. Und es ist immer nur einer, der sich so fortbewegt. Es ist Gott. Und ich habe hier nur ein Beispiel, Psalm 104. Du, Herr, fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen und gehst auf den Fittichen des Windes, der du Winde zu deinen Engeln und Feuerflammen zu deinen Dienern machst. Hier in Daniel, Kapitel 7, wird einer angekündigt wie ein Menschensohn, der gleichzeitig Gott ist. Es wäre sonst die einzige Stelle in der Bibel, wo nicht Gott selbst auf den Wolken kommt. Die Zukunft gehört Jesus Christus. Ihm hat Gott alle Macht in aller Ewigkeit gegeben. Aber eben deshalb dürfen auch wir getrost und zuversichtlich sein. Die Zukunft gehört auch uns. Das haben wir schon in der Zusammenfassung von Vers 18 gesehen. Und das ist auch der Trost, den wir aus Daniel 7 ganz am Ende mitnehmen sollen. Unter dem Strich, wenn man die ganze Weltgeschichte zusammenfassen wird, dann bleibt die Botschaft von Vers 27. Das Reich und Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel werden dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Auch wenn wir hier unterdrückt werden, dann werden wir in Ewigkeit herrschen über ein Reich. Vor einigen Wochen hatte ich einen Hexenschuss, das wisst ihr, glaube ich, fast alle. Und der Physio, der mich gerade behandelt, der hat eine eher fernöstliche Weltanschauung und er hat mich nun schon mehrfach mit den Worten begrüßt. Ein wunderschöner Tag im Paradies. Und einerseits hat er damit natürlich recht, wenn die Sonne draußen scheint und es langsam wärmer wird. Wir leben auch in einer Zeit und an einem Ort, der alles bietet, was die Welt zu bieten hat. Und dafür können wir Gott umso dankbarer preisen, wenn wir Daniel 7 gelesen haben. Aber sie verschließt ultimativ die Augen vor der Realität. Und die Realität ist, dass unsere Welt zum Fürchten ist. Und gerade in dieser unruhigen Zeit die von Flüchtlingskrisen und dem Coronavirus und zunehmender weltweiter Christenverfolgung gekennzeichnet ist, da wirkt diese Welt alles andere als paradiesisch. Und laut Daniel 7 können wir nichts anderes erwarten. Daniel 7 hält uns aber eben nicht nur die Welt so vor, wie sie ist, sie zeigt uns auch, wie wir der inneren Unruhe begegnen können, die sich manchmal breit macht. Statt der Freude und am Glauben macht sich ja manchmal diese Unruhe und diese Angst in uns breit. Und Daniel 7 sagt uns, wenn wir uns nach innerem Frieden sehen und nach Gerechtigkeit in dieser Welt, dann sehen wir hier, dass Gott dem Leid und der Ungerechtigkeit dieser Welt nicht gleichgültig gegenübersteht. Alles wird in seinen Büchern festgehalten. Alles wird gerichtet werden. Von seinem Thron strömen Feuerströme der Gerechtigkeit. Gott kämpft und siegt. Und deshalb gehört die Zukunft Jesus Christus. Das dürfen wir voller Freude erwarten. Und wenn du ihm als Herrn und Erlöser vertraust, dann schenkt Gott dieselbe Zukunft auch dir. Das Reich und Gewalt und Macht unter dem ganzen Himmel werden auch dir gegeben werden von Gott, weil du dem heiligen Volk des Höchsten angehörst. Und sein Reich ist ewig und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich und wir ehren dich für deine Macht, für deine Herrlichkeit, für deine Gerechtigkeit und auch für deinen Zorn über alles Ungerechte und Böse in dieser Welt. Und wir preisen dich, dass das Böse nicht das letzte Wort hat, sondern dass du den Sieg davonträgst, dass dir die Zukunft gehört, dass du sie Jesus gegeben hast, dieses ewige Reich, und dass du sie auch uns schenkst, wenn wir ihm angehören und ihm vertrauen. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen.